Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Der Frühling ist eingezogen in unser schönes Land und was liegt näher als ein Thema zu wählen als das Thema Verhütung?
Genau, die Bienchen und die Blümchen jetzt im Frühling.
Genau.
Richtig schön.
Genau. Verhütung ist ja ein Thema, das viele betrifft, also alle, die sich den Freuden der körperlichen Liebe hingeben.
Mhm.
Trotz allem auch immer noch ein Thema, was mit Unsicherheit und Vorurteilen und jede Menge Halbwissen behaftet ist. Und auch natürlich einer gewissen Gender-Ungerechtigkeit, muss man dazu sagen, weil, wenn wir mal wirklich ganz ehrlich sind, die Hauptlast ja von den Frauen getragen wird und die Verantwortung. Das muss sich meiner Ansicht nach ändern. Martin, stimmst du mir dazu?
Ja, also definitiv immer das Thema, ne? Die Frau schluckt die Pille,
ja,
und schüttet sich mit Hormonen zu und der Mann hat das Vergnügen.
Ja. Machen wir eine kleine Exkursion in die Geschichte. Du weißt ja, mein Fable, und das konnte ich schon lange nicht mehr ausleben in unserem Podcast. Kondome.
Du fängst jetzt mit Ägypten an.
Ja, genau. Nicht nur die Mumien wurden in Leinen eingewickelt. Das konnte man auch schon zu Lebzeiten mit anderen,
mit der kleinen Mumie machen,
äußerst vitalen Körperteilen tun. Genau, die kleine Mumie, so nennst du ihn also. Interessant. Siehst du, haben wir wieder alle was gelernt. Ja, oder halt Tierdärme, wobei ich mir bei beiden Methoden so ein bisschen die Frage nach der Gefühlsechte stelle. Und dann gibt es natürlich einen ganz entscheidenden Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte, obwohl bei jünger, in den 60er Jahren natürlich die Entwicklung
der Antibabypille.
Genau, die ja eine wirkliche Revolution ausgelöst hat. Nicht nur in der Frauenbewegung, ja, und letzten Endes ja auch so ein bisschen die Swinging 60s und die Hippie-Zeit, zumindest im Hinblick auf den sexuellen Hedonismus, ermöglicht hat überhaupt. Martin, wir gehen heute mal wieder ganz akribisch und strukturell vor, weil mir ist aufgefallen, das haben wir in der letzten Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Meine erste Frage, welche Methoden zur Verhütung gibt es und wie wirken sie?
Naja, du weißt ja, die Auswahl ist sehr groß, also von mechanischen über hormonelle bis natürlich auch den natürlichen Methoden.
Mhm.
Alle kennen das Kondom.
Haben wir gerade schon drüber geredet,
genau.
Ja.
Was macht es?
Verhindert im Prinzip, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen, oder?
Mhm, genau, und schützt ja zugleich dann auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen.
Wichtiger Punkt auch, ja.
Und eine Schwangerschaft ist aber trotz Kondom natürlich möglich.
Das ist krass, das habe ich auch in der
durch
Recherche.
Durch die Anwendungsfehler.
Pearl-Index. Und
ja,
das ist wirklich krass, also was hätte ich nie gedacht. Also bei korrekter Nutzung liegt die Versagerquote, dieser sogenannte Pearl-Index, bei circa 2%.
Mhm.
Das klingt jetzt erstmal auch schon nicht, 2% sind 2%, 2 von 100. Aber typischerweise bei bis zu 13-21%. Muss man sich mal vorstellen, dass 13 Frauen schwanger
oder sogar
werden.
21, ne?
Ja, also das, die Wahrscheinlichkeit, wo ich denke so, also verlass dich nicht drauf, ne? Und Ursachen sind natürlich gerissene Kondome, Klassiker.
Abgelaufene Ware.
Abgelaufene Ware, wenn mal der Winter ein bisschen länger war.
Ist nicht immer die Butter.
Falsche Größe. Sicherlich auch bei Männern durchaus ein vielleicht nicht ganz so offen propagiertes Thema, dass man sich dann vielleicht mal die XL-Kondome kauft.
Aber nur es hat.
Für die kleine Mumie. Für die zu kleine Mumie. Und was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, natürlich die falsche Anwendung, ne? Also, dass man zum Beispiel das Kondom, habe ich in der Recherche gelernt, entweder zu spät erst anwendet oder falsch herum aufsetzt und wieder umdreht.
Wer macht sowas? Das habe ich. Das
keine Ahnung. Aber was kann passieren, wenn man das so macht?
Naja, wenn du dann schon den ersten Lusttropfen hattest.
Das ist auch so ein blödes Wort, ne? Lusttropfen, ja. Also das Präejakulat, wenn man es, glaube ich, medizinisch korrekt formuliert, ne? Das ist natürlich dann wirklich mehr als kontraproduktiv, weil man dann im Prinzip erstmal den Lusttropfen, der tatsächlich ja auch schon zu einer Schwangerschaft führen kann, appliziert, wenn man so möchte, beim Geschlecht zeigt, ne? Nicht so eine clevere Idee. Was gibt's noch beim Kondom?
Ja, man muss da vielleicht drüber sprechen, ne? Die Sofortmaßnahme ist natürlich auch eine Möglichkeit, die es heute schon oder die es jetzt schon länger gibt, die Pille danach, die dann auch eine Schwangerschaft verhindern kann.
Also wenn man das merkt, ne? Also zum Beispiel, wenn es wirklich abrutscht, das Kondom oder reißt, dann ist das sicherlich, ich glaube, da muss man innerhalb von 12 bis 72 Stunden dann handeln, ne? Um eine Schwangerschaft zu verhindern.
Genau, und du hast ja vorhin über die Anwendungsfehler auch gesprochen. Auch Beschädigungen des Kondoms spielen da eine Rolle, ne? Risse durch Fingernägel oder Zähne.
Ne? Ja, auch cool, die Leute, die dann so mit, sieht man manchmal in Filmen mit den Zähnen, die Verpackung aufmachen, auch genau. Nicht besonders smart.
Und dann halt auch das Thema der falschen Lagerung, ne? Also das wird sehr vernachlässigt häufig.
Portemonnaie.
Also Kondome in der Geldbörse oder im Auto, ne? Auch im Auto, die leiden unter Hitze, Druck und werden dadurch natürlich brüchig.
Yumi wird porös, das wissen wir.
Ja, genau, ja. Das ist halt schon ein Thema, was eine Rolle spielt, ne?
Dann gibt's natürlich auch so ein, also zum Beispiel, wenn man mit Gleitmitteln sich beschäftigt, gibt es ja zum Beispiel auf Wasserbasis, was, glaube ich, eine gute Idee ist. Ölhaltige Gleitmittel gibt es allerdings auch, also Vaseline zum Beispiel. Die können, wenn ich richtig gelesen habe, Latex auch zersetzen tatsächlich. Ne?
Man sollte nicht das gute Zeug von der Tankstelle benutzen.
Ja, da weiß man auch nicht, wie lange das da schon liegt. Und da sollte man grundsätzlich, glaube ich, immer auch auf Beschädigung der Verpackung achten und natürlich auch auf das Verfallsdatum. Du hast es gerade schon erwähnt, Martin, wenn es um die Vermeidung einer Schwangerschaft geht und es zu einem Unfall kommt, die sogenannte Pille danach, die wirklich auch noch, wo man noch einen relativ langen Zeitraum hat, in der die angewendet werden kann. Der andere wichtige Punkt, den du erwähntest,
Geschlechtskrankheiten.
Genau.
Ne, also HIV, ne, spielt immer noch eine Rolle, wird häufig jetzt wieder vergessen oder vernachlässigt, weil nicht mehr diese Kampagnen laufen, wie es früher vielleicht mal war.
Therapien sind besser geworden.
Genau, und dann denkt man, ja, dann nehme ich einfach mal eine Pille dagegen. Aber so sollte man auch nicht argumentieren und auch nicht denken, weil das ist immer noch eine sehr, sehr schlimme Erkrankung.
Ja, und die Medikamente halt, sind ja auch kein Spaß, ne?
Genau, also, das sind sehr, sehr große Nebenwirkungen.
Ja.
Immer noch und muss man auch nicht machen. Und dann halt das Thema der sexuell übertragbaren Erkrankung, also STIs.
Hatten wir auch schon eine eigene Folge drüber. Wer will, hört sich die auch gerne nochmal an. Also bis hin zum Comeback der Syphilis, die man ja eigentlich eher in der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts verortet. Da war, glaube ich, so die Hochkonjunktur. Aber auch das gibt es wieder und viele andere unangenehme Dinge. Also da dann natürlich auch bei einem Unfall unter dem Gesichtspunkt einen Arzt aufsuchen. Es gibt meines Wissens nach ja auch ein sehr hochpotentes antivirales Mittel, was man prophylaktisch, glaube ich, geben kann, um eine HIV-Infektion zumindest entgegenzuwirken und mit ein bisschen Glück auch die Stirn zu bieten und das zu verhindern, dass der Virus sich sozusagen etabliert, ne, im Organismus, richtig?
Genau.
Kommen wir zur Pille. Die haben wir gerade schon als große Errungenschaft der 60er Jahre gefeiert, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Man muss sagen,
enthält die Hormone natürlich, die den Eisprung unterdrücken, aber kann natürlich auch zu weiteren Problemen führen, insbesondere halt Thrombosen spielen hier eine große Rolle.
Hatten wir vor ein paar Jahren noch ganz großen Skandal mit einem bestimmten Präparat, was wir jetzt nicht explizit nennen.
Genau, insbesondere dann halt auch in Kombination, wenn man noch raucht, ne? Das ist schon eine Rolle.
Also Schlaganfallrisiko, Thrombosen, auch, ich glaube, auch Krebserkrankungen.
Krebserkrankungen, insbesondere Brustkrebserkrankungen Mama, beispielsweise. Genau, und dann gibt's weitere Methoden der Verhütung, die Spirale, also als Kupferspirale oder eine hormonelle Spirale, die verhindert.
Blöde Frage, also Das wird noch eingesetzt?
Genau, also
im wahrsten Sinne des Wortes?
Viele Patienten mit Kupferspirale. Und das spielt schon noch eine Rolle.
Okay. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt mittlerweile von diesem Verhütungsring abgelöst worden, den es ja auch gibt, der irgendwie auch vor allem Material sympathischer ist als Kupfer.
Genau, aber die Kupferspirale ist ja, man nennt es ein hormonfreies Intrauterinpressar.
Pessar.
Ist ja auch zur Langzeitverhütung wird das ja eingesetzt. Und die wird ja in die Gebärmutter eingelegt und kann dort dann auch für mehrere Jahre halt verbleiben. Ne? Und das ist halt schon für einige Frauen schon interessant, das so zu machen. Ne?
Ich weiß nicht, also da kommen wir wirklich wieder mal zu diesem Gender Gap.
Mhm.
Also die Vorstellung, stell du dir vor, du hättest einen Kupfergegenstand in deinem Unterleib.
Ja.
Dauerhaft.
Also ich fände es nicht gut, aber es ist natürlich eine Methode.
Mhm.
Das beruht ja vor allem auf den freigesetzten Kupferionen. Ne, diese haben ja da mehrere Effekte. Also einmal einen spermientoxischen Effekt. Also die Kupferionen beeinträchtigen die Beweglichkeit und die Funktion der Spermien.
Mhm.
Und dann die entzündungsähnliche Reaktion der Gebärmutterschleimhaut. Also in der Gebärmutter entsteht eine lokale, sterile Entzündungsreaktion.
Okay.
Die Spermien und dann auch eine mögliche Befruchtung zusätzlich dann hemmt. Und drittens eine Beeinträchtigung der sogenannten Nidation. Also sollte es dann trotzdem zu einer Befruchtung kommen, ist die Einnistung dann erschwert. Ne?
Mhm.
Das versteht man darunter. Und die Kupferspirale gilt als eine sehr sichere Verhütungsmethode. Du hast ja vorhin über den Pearl-Index gesprochen.
Ja.
Die hat einen Pearl-Index von 0,3 bis 0,8.
Wow.
Ne?
Aber das ist gegenüber 13-21% schon Matchwinner auf jeden Fall. Genau.
Und je nach Modell beträgt die Liegedauer, ist auch nett, ne? Liegedauer, zwischen 3-5 Jahren, also bei einer klassischen Kupferspirale, und bis zu 10 Jahren bei manchen Kupferketten oder Kupferballsystemen.
Sind da denn... Es gibt, glaube ich, aber auch zwei Arten. Ne? Es gibt diese reine Kupferspirale, es gibt aber auch welche, die nochmal mit hormonellen Wirkstoffen irgendwie operiert.
Da muss man halt schon drüber sprechen. Auch du hast ja Nachteile, du hast eine längere Menstruationsblutung
für
die Frauen. Auch verstärkte Regelschmerzen, die auftreten können, und die Zwischenblutung in den ersten Monaten spielen da eine Rolle.
Aha.
Und in sehr seltenen Fällen kann es auch zu einer Perforation, also zu einer Verletzung oder Durchbruch der Gebärmutter beim Einlegen kommen. Und es kann auch zu aufsteigenden Infektionen kurz nach dem Einsetzen dann kommen. Also man hat viele Vorteile, aber es ist halt auch viele Nachteile.
Ja, und wie gesagt, die Frau ist wieder die Gelackmeierte, die sich um alles kümmern muss. Jetzt habe ich gerade den Verhütungsring schon angesprochen. Ich glaube, es gibt ja noch so ein paar alternative hormonelle Varianten neben der Pille. Und ist auch witzig, die heißt einfach Pille, ne?
Der Pille.
Anti-Baby-Pille, was auch ziemlich krass klingt, aber ja tatsächlich auch eine Tatsache beschreibt. Es gibt, glaube ich, noch Hormonpflaster. Und ja, auch Hormonimplantate, hast du dazu irgendwie noch Infos? Oder ist das
ja gut, also das Hormonpflaster ist eine hormonelle Verhütungsmethode, die über die Haut wirkt.
Mhm.
Und dabei handelt es sich um eine sogenannte transdermales oder ein transdermales Kontrazeptivum, also durch die Haut wirken. Ne?
Mhm.
Und das gibt dann halt kontinuierlich dann Östrogen und Gestagen ab.
Das geht dann in die Blutbahn, ne?
Genau.
Ja.
Und das führt dann halt... ist ähnlich wie so eine kombinierte Antibabypille, führt zu einer Hemmung des Eisprungs auch wieder, also eine Ovulationshemmung. Die Hormone werden quasi unterdrückt, die Ausschüttung der sogenannten Gonadotropine, und verhindert so dann halt die Ovulation.
Mhm.
Es führt zu einer Verdickung des Cervixschleims, also der Schleim am Gebärmutterhals wird zäher, und dadurch können dann halt die Spermien schlechter in die Gebärmutter dann auch gelangen. Und drittens auch hier wieder Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, also die sogenannte Endometriumstruktur wird so verändert, dass halt auch eine Einnistung dann erschwert wird. Ne?
Mhm. Ach, mir fällt noch eine Frage ein. Also Pille übrigens auch nochmal. Ne? Wir haben jetzt sowohl beim Kondom als auch bei der Spirale über den Pearl-Index gesprochen.
Mhm.
Pille habe ich gerade mal nachgeschaut. Da liegt der Pearl-Index im Übrigen bei 0,1 bis 0,9 bei den sogenannten Kombipräparaten. Was ja auch die Pille einfach zu einer der sichersten Verhütungsmethoden immer noch macht, sofern sie natürlich korrekt und regelmäßig eingenommen wird. Aber wie gesagt, Downside massiver, teilweise sind die Formeln natürlich nochmal auch anders, als sie es in den 60ern waren, aber immer noch natürlich ein...
Also wir haben ja jetzt gerade über das Hormonpflaster gesprochen, das ist ja schon auch eine tolle Entwicklung, dass es nur kleben muss. Aber es hat halt auch Nachteile. Da haben wir gerade nicht drüber gesprochen. Das spielt natürlich auch das Körpergewicht eine Rolle, ne? Also bei Frauen über etwa 90 Kilogramm kann halt die kontrazeptive Sicherheit möglicherweise dadurch dann auch reduziert sein, ja? Weil das einfach von der Abhängigkeit der Hormone dann auch eine Rolle spielt.
Aber gibt's da nicht, also ich meine, das ist eine interessante Frage, ist das nicht bei allen hormonellen Präparaten, so auch bei der Pille, dass man das dann entsprechend auch anpassen muss? Also ich denke mal, wenn du jetzt eine Frau hast, die irgendwie ein geringes Körpergewicht hat, also das ist ja wahrscheinlich bei allen Medikamenten und hormonellen Präparaten.
Ja, also das hat, glaube ich, auch was durch diese transdermale Anwendung damit was zu tun.
Von zwei Pflaster im Zweifelsfall nehmen oder sowas. Auch da gilt, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin des Vertrauens. Jetzt gibt es natürlich im Zuge...
Fragst du mich immer so Sachen?
Ja, dafür bin ich da, Mann. Kannst dich hier nicht in deinem Elfenbeinturm aus dem Fenster lehnen wie Rapunzel und dein Haar herablassen und denken, dass ich das durchgehen lasse. Dafür gibt es diesen Podcast.
Genau, ich habe bald gar keine Haare mehr, wenn ich mit dir so weitermache hier.
Aber ich muss dir mal ein großes Lob aussprechen. Ich finde es fantastisch, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Das kann man wahrlich nicht von jedem behaupten. Also,
stimmt.
Dass du dich auch mal immer anpiekst.
Ich bin ja auch kein Gynäkologe.
Das stimmt. Das merkt man auch heute, finde ich, sehr besonders.
Nein,
Spaß. Die Digitalisierung spielt ja auch bei der Verhütung tatsächlich eine Rolle. Es gibt ja mittlerweile auch, wir nennen auch hier keine Namen, weil wir keine Werbedauersendung sind, Apps, Verhütungs-Apps, die sogar auch offiziell als medizinische Produkte zugelassen sind. Dazu muss man sagen, das ist in Deutschland gar nicht so leicht. Das hat einen zeitlichen Vorlauf, der enorm ist, und es kostet auch tatsächlich relativ viel Geld, so ein Medizinalprodukt zuzulassen. Diese Apps berechnen fruchtbare und unfruchtbare Tage, also basierend auf Körpertemperatur, ne?
Genau, also die meisten Apps basieren ja auf der symptothermalen Methode.
Okay.
Ne, oder Basaltemperaturmethoden.
Erklär mal, als wäre ich fünf, habe ich jetzt beides nicht ganz verstanden.
Also Basaltemperatur, da misst du halt quasi morgens nach dem Aufwachen die Temperatur.
Okay.
Und das darüber, du gibst den Menstruationsbeginn ein, kannst teilweise auch Beobachtungen des Cervix-Schleims, also wie der sich verändert, eingeben. Also diese Apps fragen halt auch einiges ab.
Cervix ist der Gebärmutterhals, ne?
Genau.
Ja. Ja, okay.
Und die App analysiert dann halt diese Informationen und markiert die dann in dem Kalender. Also es gibt dann quasi grüne Tage, unfruchtbare Phase, und die roten Tage, fruchtbare Phase.
Hat man früher...
Sollte man dann halt zusätzliche Verhütungsmethoden dann einsetzen.
Hat man früher, glaube ich, traditionell einfach in den Kalender eingetragen.
Ja.
Wobei die Verhütungs-App dann natürlich einen Fortschritt darstellt, aber es ist natürlich immer noch wirklich sehr davon abhängig, dass man das diszipliniert macht. Weil
genau, und der Pearl-Index hier, wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber auch gesprochen, bei den einzelnen Methoden, liegt etwa bei 2 bis 7 bei typischer Anwendung, ne?
Also ich habe tatsächlich, das müssten wir jetzt wirklich nochmal jetzt hier vor Ort klären, weil ich habe von einer schwedischen Studie Kenntnis.
Die das sagt unter 2?
Die sagt, es gibt eine vergleichbare Sicherheit zur Pille.
Es kommt drauf an, ne? Also es gibt halt bei typischer Anwendung und bei konsequenter Nutzung liegt die unter 2.
Also würde
es kommt auch auf die Apps an, ne?
Ja, okay.
Aber es ist spannend, ne? Also
total.
Was man mit computergestützten oder Berechnungsmethoden halt auch machen kann mittlerweile, ne?
Absolut. Und dann gibt es natürlich die unsicheren Methoden, die man natürlich eigentlich nicht praktizieren sollte.
Coitus interruptus.
Der Klassiker. Also, was heißt das konkret? Das darfst du erklären, Martin. Ich wollte dich immer schon mal so einen komplexen Sachverhalt erklären lassen.
In einem Satz?
Ja.
Rausziehen vor dem Samenerguss.
Ja. Und auch da kommt natürlich der schon bei der nicht sachgemäßen Anwendung des Kondomes der bereits erwähnte berühmte Lusttropfen ins Spiel. Weil natürlich lange vor der eigentlichen Ejakulation schon fruchtbare Bestandteile des Prostatasekrets, im Prostatasekret enthaltenen. Ja, verrenne mich gerade in einen sehr komplizierten Satz, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Also, das ist nicht keine gute Idee, um es mal runterzubrechen. Kalendermethode wäre im Prinzip.
Was glaubst du denn, wie da der Pearl-Index ist?
Beim Coitus Interruptus. ich versuche jetzt gerade mal.
Hat eine breite Spanne, kann ich dir sagen. Je nachdem, wie gut du bist beim
Rausziehen. Ich glaube, das ist aber auch eher so ein bisschen so ein Vabon-Spiel, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich so schockiert war über den Pearl-Index bei den Kondomen. Ich würde sagen, weil man ein anderes Risikobewusstsein hat, würde ich sogar fast schon vermuten, dass das vielleicht sogar einen geringeren Pearl-Index hat.
Das hat, also ein Pearl-Index hat zwischen 4 bis 20. Und diese große Spannbreite erklärt sich halt dadurch, dass die Methode halt stark von der Selbstkontrolle und auch der Erfahrung des Mannes natürlich abhängt. Ne?
Aber 3 bis 21, was habe ich gesagt? 3 bis 21 war, glaube ich, beim Kondom. Und das war jetzt 4 bis 20?
4 bis 20, ja.
Also das heißt, am unteren Ende höher 2%, das Risiko?
2 hatten wir bei der.
Crazy. Mhm. Kalendermethode gilt auch auf der Basis meiner Recherche als unsicher, wobei mich das ein bisschen verwundert, weil das ja im Prinzip die analoge
bei der App, ne?
Die analoge Vorstufe der App ist, ne?
Ja, das ist spannend, ja.
Ja. Dann gibt es einen Mythos, also ich halte es für einen Mythos, das kann ich wirklich sagen, weil ich da familiär vorbelastet bin. Da bin ich aber sehr gespannt auf deine Meinung. Es wird auch als unsichere Methode der Verhütung bezeichnet, die sogenannte Lactational Amenorrhea Method.
Ja.
Also es gibt Leute, die glauben, dass man in den ersten 6 Monaten nach der Geburt eines Kindes, wenn man voll stillt, keine neue Schwangerschaft hervorgerufen werden kann.
Genau, also beim häufigen Stillen, hatten wir glaube ich schon mal in der Folge auch drüber gesprochen, wird vermehrt halt das Hormon Prolaktin hier ausgeschüttet. Prolaktin hemmt im Hypothalamus die Freisetzung des GnRH, wodurch die Ausschüttung von LH, also dem luteinisierenden Hormon, und FSH, follikelstimulierenden Hormon, reduziert wird. Und in der Folge wird dann der Eisprung dadurch natürlich unterdrückt, sodass dann halt keine Befruchtung stattfinden kann.
Voraussetzung, du sagst, dass sie nicht stattfinden kann.
Stattfinden kann.
Pearl-Index?
Voraussetzung, warte. Pearl-Index.
Also hey, mein persönlicher
nachgucken, das weiß ich.
Familienanamnese, wichtiges Thema.
Pearl-Index. Ja. Ich hab's gefunden, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt.
Okay.
Bring it on. 0,5 bis 2.
Okay, dann ist meine Tante tatsächlich ein Wunder der Natur, weil sie ist in der Zeit, in der meine Großmutter meine Mutter gestillt hat, jetzt mal so ein bisschen hier Deep Dive in meine Familiengeschichte, ist sie gezeugt worden.
Ja gut, 2 von 100.
Ja, ich sag ja, Wunder, also das muss ich jetzt auch mal dazu sagen, meine Tante ist, liebe Grüße nach Hamburg, auch in vielen anderen Belangen ein Wunder, aber das ist ja schon dann relativ spektakulär, ne?
Ja gut, aber du hast ja eine bestimmte Voraussetzung für eine zuverlässige Wirkung, also die Methode funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen. A, das Kind ist jünger als 6 Monate, du hast das vorhin ja schon gesagt. Ne?
War es in dem Fall aber.
Die Mutter stillt voll und nahezu voll. Mhm. Ne, das ist auch wichtig. Mhm. Auch nachts, dass gestillt wird, ohne längere Stillpausen. Und drittens, die Menstruation hat noch nicht wieder eingesetzt. Das ist wichtig.
Das war alles gegeben. Also zumindest wird es so kolportiert. Ja,
dann hast du die Wirksamkeit zwischen 0,5 bis 2 im Pearl-Index.
So, also pass auf, jetzt kommen aber die Sachen, die wirklich funktionieren. Achtung, Ironie.
Warte, ich wollte dir noch was dazu sagen,
okay,
bevor ich das vergesse.
Es gibt Tante? Aber noch,
nein, zu dem Thema gerade. Einschränkung, die Sicherheit nimmt aber deutlich ab, wenn das Stillen seltener wird, wenn mit Beikost eingeführt wird, ne? Also wenn du längere Stillpausen dadurch natürlich auch hast. Und die Vorteile aber, das ist auch vielleicht nochmal wichtig, natürlich und hormonfrei, ist ja vielen Frauen auch wichtig.
Ja.
Du hast keine zusätzlichen Kosten, kann man auch nochmal sagen dazu. Also der ökonomische Faktor.
Ja.
Und unterstützt halt die physiologische Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind. Das ist auch sehr wichtig.
Absolut. Es gibt natürlich, also dazu muss man auch nochmal sagen, die Apps mit dem ja wirklich ziemlich beeindruckenden Pearl-Index sind natürlich auch, haben natürlich auch den großen Vorteil, dass sie auf ohne Hormone auskommen.
Gut, aber wenn du jetzt anfängst mit Hausmitteln.
Ja, jetzt pass auf.
Da kommst du.
Ja, vor allen Dingen auch.
Cola-Spülung.
Ja, vor allen Dingen auch. Ja, genau. Cola-Spülung ist ein super Ding. Dann natürlich sehr beliebt bei erfahrenen Männern. Das heiße Bad vom Date. Von dem ja viele glauben, dass durch die Steigerung der Temperatur in den Hoden eine zeitweise Unfruchtbarkeit einsetzt. Was sagst du als Arzt dazu?
Mythos.
Bullshit, ne?
Ja. Also genauso wie mit der Cola-Spülung, das muss man jetzt nochmal sagen, ne? Das ist eine Fehlername zur Verhütung. Da, die Leute, die das anwenden, die nehmen ja an, dass das Spülen der Vagina mit Cola nach dem Geschlechtsverkehr dann eine Schwangerschaft verhindert. Und der Hintergrund dieser Idee ist, die Vorstellung basiert halt auf der Annahme, dass Cola durch die Säure, ne, also Phosphorsäure hat das ja einen hohen Anteil, oder durch die enthaltenen Substanzen halt die Spermien abtöten könnte.
Könnte aber auch durch das Koffein die Spermien richtig hochjazzen, dass die denken, heute gewinnen wir das Rennen mal in Rekordzeit.
Ja, und
Petersilientee.
Wissenschaftlich ist das halt auch einfach
ja,
Quatsch, ja.
Aber kommen wir mal zu einem anderen Erfrischungsgetränk, Petersilientee.
Kann ich dir gar nichts zu sagen.
Ich möchte dazu auch gar nichts wissen. Ich glaube, der Name sagt schon alles. Also, das ist die Rubrik Cola, heißes Bad, Petersilientee.
Bitte nicht ausprobieren.
Don't try that at home. Diese Methoden sind nach dem aktuellen Wissensstand medizinisch vollkommen unwirksam. Zweite Frage, wer trägt die Verantwortung? Wir haben schon darüber geredet, über den Gap zwischen der Verantwortung von Männern und von Frauen. Und vor allen Dingen, wie verändert sich das? Das muss sich ja tatsächlich ändern auch, ne?
Also man muss ja sagen, die Verantwortung liegt oft bei den Frauen. Mhm. Da gibt es ja auch eine Studie der BZGA.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Daten aus 2023 zeigt, dass rund 55% der Frauen im gebärfähigen Alter hormonell Verhütungsmittel.
Gebärfähig ist auch so ein fantastisches Wort, ne?
Und bei Männern sind es unter 10%.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass sich da natürlich auch langsam das Bewusstsein verändert. Ich kenne jemanden, der zum Beispiel einen Instagram-Kanal, einen jungen Mann, der sich da sehr stark macht für das Thema. Ja, auch einfach feministische Verhütung, sage ich jetzt mal ganz blöd. Es gibt Bildungskampagnen, es gibt TV-Serien, Sex Education sehr zu empfehlen. Die thematisieren Verhütung auch wesentlich differenzierter und selbstbewusster als, also aus der Perspektive der Frauen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und, das habe ich gerade schon erwähnt, auch Männer äußern mittlerweile zunehmend Interesse an einer aktiven Mitverantwortung, was ja auch wirklich nur gerecht ist. Ich würde dich jetzt gerne auch noch eine Sache fragen, und das wäre die dritte und abschließende Frage. Was bringt denn eigentlich die Forschung und die Zukunft der Verhütung? Das wäre die Frage 3. Also du bist ja immer am Puls der Zeit und weißt immer, was so in den Laboratorien der Welt alles an tollen neuen Errungenschaften geplant wird oder schon auf die Auslieferung wartet. Was können wir erwarten, lieber Martin?
Also in einigen Laboren arbeitet man gerade mit Cola. Nein, Quatsch. Also neue Entwicklungen gibt es tatsächlich. Also Entwicklungen wie Gels, also zur reversiblen Unterbindung der Samenleiter.
Mhm.
Zum Beispiel Vasalgel aus den USA. Oder ferngesteuerte, das hört sich auch gut an, ne? Ferngesteuerte Hormonimplantate.
Okay.
Also das zeigt ja die Forschung
schlecht. Was heißt denn ferngesteuert? Das macht mich ein bisschen skeptisch.
Ja.
Will man ferngesteuert verhütet werden?
Scheinbar.
Ja, die Forschung schläft nicht, aber in beide oder in alle Richtungen nicht, ne?
Ja, und dann gibt's halt auch.
Wir nennen keine Namen im Übrigen, ne?
Genau, machen wir nicht. Kann jeder selber mal gucken. Mhm. Dann gibt's halt auch verschiedene Startups, die sich mit zum Beispiel injizierbaren Hydrogelen beschäftigen, das dann quasi die Samenleiter blockiert. Das ist dann halt ähnlich wie so eine temporäre Vasektomie. Also das Durchschneiden der Samenleiter.
Ja,
ne?
Dazu müsste man, wenn überhaupt, nochmal eine eigene Folge auch vielleicht machen. Ne?
Ja, es ist spannend, ne? Weil das ja immer mehr ein Thema wird auch. Mhm. Und da gibt es halt erste Studien, die tatsächlich auch am Menschen schon laufen. Und auch im Bereich der Biotech, Wearables, ne, und Verhütungsbiosensorik, da tut sich immer mehr und gibt's immer mehr spannende, ja, neue Technologien, etwa Smart Devices, die dann hormonelle Schwankungen in Echtzeit dann auch messen können.
Mhm.
Und darauf kann man dann auch entsprechend dann die Verhütung anpassen.
Cool. Jetzt würde ich diese, wie ich finde, sehr spannende, interessante Frühlingsfolge gerne mit einem kleinen Fazit beenden, das aber nicht nur zusammenfassend ist, sondern vielleicht auch noch die eine oder andere Entwicklung mit einbezieht. Also man kann, glaube ich, sagen, das finde ich aber auch, das finde ich wirklich gut und erfreulich, dass die Forscherinnen und Forscher an verschiedenen Verhütungsmethoden aktuell arbeiten, die komplett ohne Hormone funktionieren, was ja sowohl für Frauen als auch für Männer in der Anwendung große Vorteile bringt. Und vor allen Dingen auch nochmal explizit natürlich zugeschnitten auf Männer, also dass da eine Gleichberechtigung in Zukunft auch stattfindet. Also zum Beispiel durch die gezielte Blockade der Reifung von Spermien. Bei Frauen wäre es die gezielte Blockade natürlich der Reifung der Eizellen. Jetzt habe ich eine Sache, die mir aufgefallen ist. Du weißt ja, ich bin ein großer CRISPR-Fan.
Mhm.
Das ist ja kein Frühstücksserial hier, wie wir beide wissen. Und ihr da draußen wahrscheinlich auch mittlerweile. Es ist diese fantastische Genschere.
Mhm.
Da habe ich gelesen, dass diese CRISPR und auch das sogenannte Genom-Editing, also das heißt, dass man Eingriffe vornimmt in einzelne Gensequenzen in der DNA, langfristig in der Verhütung eine Rolle spielen können.
Ja, also theoretisch, ne? Die Möglichkeit dann auch geben, ne? Die Fruchtbarkeit eines Menschen dann gezielt und möglicherweise sogar zeitlich begrenzt zu beeinflussen. Das ist halt die Idee dahinter.
Hm.
Und denkbar wären zum Beispiel bestimmte Gene oder hormonelle Regulationsmechanismen dann so zu verändern, dass eine vorübergehende Unfruchtbarkeit entsteht und später wieder rückgängig gemacht werden kann.
Hm.
Noch ist das natürlich eine reine Forschung und mit großen ethischen Fragen natürlich auch verbunden. Aber das zeigt halt, wie stark sich das Feld der Reproduktionsmedizin und auch Verhütung in den nächsten Jahrzehnten verändern könnte. Ne?
Absolut. Und ich meine, das ist ja auch tatsächlich ein wichtiges Thema, wenn man über sowas, über solche Dinge wie zum Beispiel Überbevölkerung nachdenkt. Zusammenfassend, also Verhütung ist, wie wir jetzt wissen, natürlich mehr als eine Tablette oder Pille oder ein Gummi. Sie ist ein komplexes Zusammenspiel aus Körper, natürlich auch von Verantwortung und Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Und ich glaube, die gute Nachricht, die ich aus der Folge mitnehme, ist, noch nie war die Auswahl größer. Aber natürlich wächst daraus auch die Herausforderung, sich gemeinsam gut zu informieren und auch herauszufinden, was passt am besten. Und einfach da einen fairen Umgang zu finden zwischen Männern und Frauen.
Ja, ja, in anderen Ländern ist das halt ja auch ganz anders. In Frankreich ist zum Beispiel die männliche Pille immer ein mediales Dauerthema, ne?
Ja, gut, aber haben tun sie immer noch keine.
Ja, ist kein marktreifes Präparat verfügbar.
Da, ne? Siehst du mal. Martin, ich danke dir sehr. Und ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem blöden Spruch ich dich entlassen soll. Deswegen spare ich ihn mir heute einfach. Ich wünsche dir einen schönen Frühling. Und ganz liebe Grüße an alle da draußen.
Auch von meiner Seite. Bis bald, Daniel.
Tschüss, bye-bye.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.